Hallo Fans von No Name Serie. Leider hatten wir bei dieser Aufnahme ein paar technische Probleme, die mir aber erst im Nachgang aufgefallen sind. Das heißt, ungefähr ab der Hälfte ist das Gespräch nicht in der gewohnt besten Qualität. Da das Gespräch aber sehr authentisch war und ich Martins Antworten sehr gut fand, wollte ich es nicht wiederholen. Es wäre dann nicht mehr so gut geworden, wie es letzten Endes war. Und deswegen hoffe ich auf euer Verständnis. Ich habe mir Mühe gegeben, ein paar Sachen korrigiert, dass man es trotzdem verstehen kann. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare eure Meinung dazu. Und ansonsten hoffe ich, dass es passt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem NBC-Update März 2026.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Es soll zum Standard werden, das NBC-Update, und auch an alle Schere- und Bulle-Spieler auch bei euch, möchte ich noch in diesem Jahr mit den internationalen Verbänden ins Gespräch kommen. Vor allem, wenn der Präsident auch Deutsch spricht, so wie im Fall der Klassik-Kegler. Martin Herold ist das zweite Mal zu Gast in Neuner in Serie und diesmal als Präsident aller. Hallo Martin, herzlich willkommen im Podcast-Studio.
Ja, hallo Sebastian, vielen Dank nochmal für deine Einladung.
Seit unserem letzten Gespräch ist viel Zeit vergangen. Ich habe es gerade gesagt, man hat dir das Vize weggenommen. Du bist jetzt als NBC-Präsident Chef aller Klassik-Kegler beziehungsweise leitest die Geschicke ganz oben. Was hat sich in deiner Amtszeit, Dreivierteljahr, alles für dich geändert?
Ja, das ist weggenommen. Vize klingt immer erstmal einfach, aber es ist natürlich am Ende ein ganzes Stück mehr Verantwortung, dann davor zu stehen und das auch zu leiten und nicht nur einer von drei Vizepräsidenten zu sein und zu sagen, man hat noch einen Präsidenten, der eigentlich oben drüber steht. Es ist schon ein Stück weit mehr die Verantwortung und dann auch dafür zu unterschreiben. Das war so das optisch Erste, dass dann überall meine Unterschrift auf einmal drunter steht unter diesen ganzen Dokumenten. Und da war mir das dann auch bewusst, dass es schon nochmal ein ganz schöner Schritt auch ist.
Hast du es dir so vorgestellt, dass es sich so anfühlt, dass du ja diese Verantwortung jetzt auch mit dir rumträgst?
Nee, gar nicht, weil das hat sich jetzt auch nicht so abgezeichnet über die Zeit. Klar, kommen wir vielleicht noch drauf. Es war dann irgendwo, absehbar, dass wir eine Veränderung dort machen wollen. Aber dass sich das jetzt unbedingt wehrt, das war nicht bewusst. Also das hat sich dann so aus der Situation heraus ergeben, aber war auch für mich erstmal überraschend, dass die Wahl da so sein sollte.
Lass uns gleich drüber sprechen. Wie bist du zu dem Amt gekommen?
Naja, NBC generell, das hat man ja beim letzten Mal besprochen, das war ja vor 4 Jahren fünf Jahre wären es ja jetzt in der Corona-Hochphase, wo es eine generelle Veränderung auf internationaler Seite geben sollte, was die Länder ja auch so initiiert haben. Und dann bin ich ja damals als Vizepräsident aus Deutschland vorgeschlagen worden. Und jetzt war es so, dass letztes Jahr vielleicht um die Zeit absehbar war, dass der Marcel Pintjoka als Präsident aus beruflichen Gründen das nicht mehr ganz so übernehmen konnte und wir überlegt haben, wer macht's dann? Na? Und ein Stück weit ging es natürlich darum, dass aus dem aktuellen Präsidium jemand das übernehmen sollte. Und letztendlich bin ich gefragt worden und habe gesagt, ja, okay, ein Stück weit habe ich die ein oder andere Aufgabe von Marcel schon übernommen gehabt, weil er schon zeitlich das gar nicht mehr so konnte. Und dann waren wir uns im Präsidium einig, dass ich es mache. Andreas Lepsi ist ja ausgeschieden zu dem damaligen Zeitpunkt. Er sagt, er macht nicht weiter. Wäre vielleicht auch noch ein Kandidat gewesen aus Österreich. Gut, und dann blieb so ein bisschen an mir hängen, könnte ich jetzt sagen.
Wobei ich dich jetzt so einschätze und aus Gesprächen auch raushöre, dass du jetzt keine Angst hattest davor, das Amt zu übernehmen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du lange überlegt hast, sondern gesagt hast, ja, ich übernehme die Verantwortung.
Ja, überlegt habe ich schon, weil es am Ende ja auch, weißt ja selber, mit selber im Verein noch unterwegs zu sein und Familie und Kind, es ist dann schon immer noch mal eine andere Aufgabe. Und ich habe gesagt, das funktioniert nur, wenn alle mitmachen und wir die Aufgaben auch ein Stück weit verteilen, weil du kannst ja auch nicht überall sein. Folge davon war auch, neue Generalsekretärin zu besetzen mit der Katrin Lutz und mit dem André Gubitz jemanden auf der Finanzseite mit reinzunehmen, die mir da auch viel Arbeit abnehmen, sonst funktioniert es nicht. Und auch von den Vizepräsidenten das so aufzuteilen, weil du kannst ja auch nicht auf allen Hochzeiten, also auf allen Veranstaltungen immer tanzen. Das war mir eigentlich das Wichtigste, dass das geregelt ist. Und dann, ja, habe ich da keine Angst in dem Sinne vor der Aufgabe gehabt. Schon Respekt, weil auch die Verantwortung natürlich dranhängt. Aber dann habe ich das dann auch gerne übernommen.
Ich vermute mal zumindest, dass das Interesse an deiner Person noch mal größer geworden ist und unter der Woche ab und zu das Handy doch ein, zweimal mehr klingelt und Menschen dran sind mit Wünschen, Kritik, Ideen, die sie gerne mit dir besprechen möchten.
Ja, ist gar nicht, also vieles funktioniert natürlich mittlerweile ja sowieso eher per E-Mail und ich habe schon mir so mein Tagesrhythmus dann auch gelegt, dass ich den ein oder anderen Tag abends mich auch relativ spät dann auch nochmal hinsetze und E-Mails beantworte oder Sitzungen vorbereite, nachbereite. Das muss so sein. Kritik eher weniger, da bin ich ganz ehrlich, das kommt dann eher mal, dass wenn man sich trifft, dass man einfach mal Sachen diskutiert und bespricht, um dann auch voranzukommen. Aber ich glaube, aus den 4 Jahren vorher, die ich ja schon dabei war, dass wir viele Dinge schon in einem guten Weg hatten und das auch in der Organisation gut gemacht haben, dass vieles einfach auch nur fortgesetzt werden musste.
Was ist dein Leitbild oder dein Ziel als Präsident? Wie möchtest du wahrgenommen werden und vor allem, wie möchtest du agieren?
Naja, mir ist wichtig, dass die NBC oder das Präsidium ja kein Selbstzweck ist. Mir ist wichtig, dass wir für die Länder und für die Clubs, je nachdem welcher Wettbewerb das jetzt ist, einfach da sind und das in deren Sinne machen. Also mehr so als Manager und Organisator des Kegelsports. Klar geht es auch darum, neue Ideen zu entwickeln und die dann natürlich dann auch mit den Ländern gemeinsam umzusetzen. Aber in erster Linie ist mein Credo, wir sind für die Länder und für die Clubs da und nicht umgekehrt. Und das ist dann ein Stück weit auch die Aufgabe, mit vielen da auch zu sprechen, Probleme und Ideen dann aufzunehmen und wir müssen die dann umsetzen. Das sehe ich so als unsere Hauptaufgabe an.
Wie gehst du das an? Es geht bei solchen Ämtern, wie du es hast, bei Nationen, bei Mitgliedern ja auch immer darum, Mehrheiten zu finden, dass Anträge beschlossen werden, dass Ideen auch umgesetzt werden können, muss in der Regel ja die Mehrheit dafür sein oder es muss zumindest beschlossen werden. Wie geht ihr daran bei solchen Themen, um das dann auch in die Realität umzusetzen?
Na, wichtig ist, dass du im Vorfeld eigentlich das schon besprochen hast. Wir haben ja verschiedene Kommissionen, angefangen mit meiner Jugendkommission, eine Sportkommission, so als das Wichtigste. Wenn wir dann Themen haben, die im Sportlichen geändert werden sollen, dass man dann mit den Protagonisten natürlich im Vorfeld spricht und da so seine Mehrheit schon ein bisschen organisiert, beziehungsweise dann natürlich auch mit den Nationalverbänden, mit den Präsidenten dann auch zu sprechen, was halten die davon, um dann möglichst, wenn du in die Konferenz gehst, die Mehrheit eigentlich schon sich, also was heißt sicher, aber zumindest zu wissen, wie jeder vielleicht dort abstimmen kann, dass es dann erstmal keine Überraschungen gibt. Dass man davor nicht gefeit ist, das hat jetzt die letzte Konferenz in Ungarn ein Stück weit gezeigt, wo wir ja auch den personellen Wechsel hatten. Da ist es dann manchmal auch ein bisschen turbulenter, wenn dann auch nochmal andere Meinungen dort mit reinkommen, die vielleicht vorher nicht so bekannt waren. Aber das gehört ja auch dazu, dass ein bisschen diskutiert wird und dann auch jeder nochmal seine Meinung auch äußern darf.
Ich vermute auch, dein Wunsch, dein Ziel ist es, das Kegeln weiterzuentwickeln. Du hast gleich was zur Chefsache gemacht, darüber sprechen wir demnächst. Aber was ist so dein großes Ziel, wie du unseren Sport nach vorne bringen möchtest, weiterentwickeln willst?
Naja, am Ende geht es, glaube ich, ganz viel um eine Präsenz in den Medien, dass wir irgendwo versuchen, diesen Strohhalm zu ergreifen, den Sport so attraktiv zu machen, dass der für andere, die sich nicht mit dem Kegeln sonst auseinandersetzen, dann auch beschäftigen. Über die vielen Jahre, die ich da jetzt schon dabei bin, auch mal, wenn man jetzt mal Richtung das Thema Fernsehen überlegt, ich will jetzt gar nicht über Olympische Spiele oder sowas sprechen, das ist schon ein dickes Brett und da muss man auch realistisch sein, dass das ein ganz, ganz weiter Weg für uns ist. unabhängig davon geht es mir trotzdem darum, dass man an diesem Thema arbeitet. Nur mal als Beispiel, ich habe jetzt die Hoffnung, 2029 sind die World Games in Deutschland und wir haben jetzt den Antrag noch im alten Jahr gestellt. Im April ist dann die Entscheidung, ob Kegeln und Bowling dabei ist. Das wäre zum Beispiel für uns schon ein Riesenschritt, wenn wir das schaffen würden, quasi in die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten aufgenommen zu werden. Mhm. Und das, glaube ich, das muss auch ein Ziel sein, dass wir dadurch deutlich präsenter werden und den Sport dann auch in einem anderen, anderen Umfeld auch nochmal präsentieren können, als in dem, was wir eigentlich immer schon gewohnt sind. Wir müssen da ein Stück weit aus dieser Kegelblase raus, wo sich dann quasi nur Insider mit dem Sport auseinandersetzen. Wir brauchen Leute, die darüber hinaus dann Interesse finden.
Wie willst du das realisieren? Die Idee ist ja jetzt nicht neu, ja. Aber die hatten schon viele andere den Wunsch, das zu machen. Wie willst du es schaffen?
Naja, am Ende, wir hatten jetzt den Anlauf auch nochmal mit den Livestreams für die internationalen Spiele gefunden. Das ist zumindest mal ein Start, dass Champions League-Spiele und Welt- und Europapokal verpflichtend übertragen werden müssen. Damit hast du erstmal eine Plattform, dass alle Spiele dann auch eine Präsenz haben und dass du Kosten verursachst, weil ja über YouTube dann auch viel international gezeigt wird. Das ist, glaube ich, so ein erster Schritt, um erstmal die Präsenz zu haben. Ein zweiter muss dann wahrscheinlich sein, die Gespräche gab es auch schon mal mit Sport Europe, dass du natürlich dann auch noch eine Plattform hast und einen Marketingpartner, der dir hilft, das Ganze auch professioneller nach außen zu tragen. Da sind wir jetzt noch nicht weitergekommen, weil mit ehemals dann quasi Sport Deutschland, Sport Europe, auch kein finanzieller Anreiz für uns erstmal da ist. Da war das Interesse natürlich jetzt nicht so vorhanden, fürs Kegeln gleich mal Geld zu bezahlen. Da müssen wir auch Überzeugungsarbeit leisten, dass die sehen, du hast relativ trotzdem eine hohe Anzahl an Klicks, zum Beispiel in der Champions League. Und mit vielen Klicks und Einschaltquote kannst du irgendwo Werbung platzieren. Nur darüber geht's ja am Ende. Weil ich glaube, das zeigen ja unsere aktuellen Sponsorenaktivitäten, wenn du es über den finanziellen Weg schaffst, Gelder irgendwo zu akquirieren, wäre das für uns schon auch mal so ein Meilenstein, wo man merkt, da passiert auch mal was und das bringt dann den Sport in Summe auch voran, weil die Kosten steigen an vielen Stellen und wir müssen es dann auch schaffen als NBC oder als internationaler Keglerverband, dann da die Clubs und auch die Nationen ein Stück weit zu unterstützen und das abzufangen, damit die noch in der Lage sind, das auch teilzunehmen oder überhaupt den Sport durchzuführen.
Eine Frage noch, bevor wir dieses Thema Sponsoren und Geld angehen. Sport Europe ist, wenn man Kegel Deutschland fragt, die Fans, die Basis, glaube ich, nicht die beliebteste Plattform. Es gab in Deutschland auch im Zuge der Einführung, dass nur noch über Sport Deutschland gestreamt werden darf, Diskussionen, YouTube sei doch besser und gerade Menschen würden sich eher auf YouTube auf einen Kegelstream verirren als auf Sport Deutschland beziehungsweise jetzt Sport Europe. Warum möchtest du auf die Plattform, wenn doch YouTube eigentlich die bessere Option wäre, weil freie zugänglicher?
Naja, ich kann mich an den Kommentar nach unserem ersten quasi Podcast erinnern. Da stand das, glaube ich, dann irgendwo unten drunter, dass auch einer genauso argumentiert hat. Wenn du jetzt Sport Deutschland natürlich aufmachst oder Sport Europe, kommen, glaube ich, zwei kurze Werbescreens am Anfang. Na? Und bei YouTube ist das natürlich deutlich einfacher oder ist das nicht? Jetzt bin ich nicht der technische Fachmann bei dem Thema. Ich sage ganz ehrlich, mir wäre das am Ende egal, über welchen Stream wir das machen. Wichtig ist, dass man damit Geld akquirieren kann. Und den Weg sehe ich natürlich jetzt mal bei YouTube erstmal weniger. Sport Europe ist eine Sportmarketing-Agentur, die dir ein Stück weit natürlich auch hilft, das A erstmal auf einer einheitlichen Plattform darzustellen und dann aber auch darüber Werbung oder Werbeeinnahmen zu generieren. Also wie gesagt, das ist in beide Richtungen jetzt noch nicht abschließend entschieden, vor allen Dingen, weil bei Sport Europe erstmal dieser finanzielle Aspekt dort in den Hintergrund getreten ist. Was mir schon wichtig ist dabei, weil ich glaube, das war ja auch ein Punkt der Kritik und wir haben das ja im Herbst auch mal ausprobiert, sobald du natürlich einen Bezahldienst machst für ein Spiel, sinkt dir rapide das Interesse an der Stelle. Und das ist bei Sport Europe eher unattraktiv, das muss ich auch ehrlich sagen. Es braucht dort eine andere Lösung, Die sehe ich aktuell noch nicht, oder die habe ich aktuell auch noch nicht. Deswegen ist das jetzt auch erstmal kein Thema.
Vielleicht einen kurzen Exkurs. Ich bin beruflich ja in dem Bereich Videostreaming auch unterwegs. Meiner Meinung nach ist die Reichweite, und das hast du ja eigentlich anfangs gesagt, das Ziel ist, Sichtbarkeit auf den Sport zu bekommen. Sport Europe aus Einnahmesicht verstehe ich, weil bei YouTube ist das echt schwer. Bis auf einzelne Ausnahmen kannst du da wenig bis gar nichts verdienen. Vielleicht macht ja die Zwei-Portal-Strategie Sinn, zu sagen, okay, man versucht trotzdem auch die Reichweite, die auf YouTube größer möglich ist, weil es einfach eine internationale Plattform ist, zu nutzen. Aber Einnahmen bei Sport Europe, natürlich ist es im ersten Fall attraktiv, aber
Ich will da mal noch, also es sind ja viele Sportarten, die bei Sport Europe immer kommen. Also Volleyball ist mir da immer so ein Begriff, die es auch nicht im Normalfall in das normale Fernsehprogramm schaffen. Das heißt, es gibt ja auch professionelle Sportarten, die bei Sport Europe ihre Spiele vermarkten. Und warum soll das mit dem Kegeln dort nicht genauso funktionieren? Ne? Also da fehlt mir noch ein bisschen der Zugang, aber ich habe die beiden Menschen, die da quasi dafür verantwortlich sind, die habe ich in meinem Telefonbuch und mit denen will ich mich da auch nochmal austauschen in der Richtung. Da muss es ja einen Weg geben, wie das bei uns auch funktionieren kann. Ne? Aber am Ende, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, ich bin da erstmal offen für alles. Ne? Es muss halt funktionieren.
Das ist das Wichtigste natürlich. Und vielleicht ist ja auch eine Idee, mal bei Volleyballverantwortlichen anzurufen und einfach mal sich auszutauschen. Du hast gleich als erste Amtshandlung, und ich glaube, das war sogar das der Teil der Pressemitteilung, dass du jetzt NBC-Präsident bist, gesagt, das Thema Vermarktung, das Thema Sponsoren machst du jetzt zur Chefsache, und es sind schon zwei Sachen aufgetaucht, beziehungsweise ihr habt schon zwei Sachen verkündet, und eine ist natürlich auch sehr präsent, die Alborn Champions League. Ja. Wie hat das funktioniert? Wie liefen da die Gespräche ab?
Ja, wir hatten, oder ich kann ja mittlerweile sagen, dass wir auch noch den dritten und den vierten Partner dazu haben. Die Veröffentlichung müsste eigentlich jetzt die kommende Woche dann auch rausgehen. Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, was wir gerade schon besprochen haben. Es ist natürlich über den Kegelsport hinaus und gerade auf internationaler Ebene jemand zu finden, der ein Interesse daran hat, für unsere Sportart zu werben, das ist schon überschaubar. Also du brauchst schon irgendeinen Bezug. Und das ist natürlich bei einem Kegelbahnbauer dann erstmal der erste Schritt und das einfachste in Anführungszeichen. Ich hatte schon vor meiner Wahl, gab es schon Gespräche zum Beispiel mit Arx Bowling, die Interesse hatten, was zu machen. Die Gespräche habe ich dann nach der Konferenz in Ungarn dann auch als erstes mit aufgenommen. Das Thema Werbung auf den Schiedsrichtern war dort präsent, weil ja auch Pauli da seit vielen, vielen Jahren dort ein Werbeträger ist. Und da ging es auch in erster Linie darum, das auch mal wieder aufzuleben, das zu aktualisieren. Die Verträge sind teilweise alle noch auf die WNBA quasi als Dachverband über uns gelaufen. Die WNBA hat das an die Klassik und aber auch an Schere und Bohle delegiert, so dass wir die Verträge selber machen können. Und damit ist so ein bisschen der Stein ins Rollen gekommen. Arx war dann der Erste, Alborn war der Zweite. Die hatten, also Arx wollte auf die Schiedsrichtertrikots, Alborn hatte Interesse an diesen Namensrechten. Pauli war ja schon oder ist schon auf den Trikots. Da gibt es halt bloß die Unterscheidung nach Clubwettbewerben und Nationalmannschaftswettbewerben. Und seit diese Woche haben wir auch noch, ja, wirklich aus meiner Sicht einen relativ prominenten Partner, den es im Kegeln, glaube ich, noch nie gab, nämlich Kentucky Fried Chicken, die als Werbepartner für die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft in Österreich das erste Mal auftauchen. Ein spezieller Franchise-Nehmer ist das in dem Moment aus Süddeutschland, aus Bayern. Und der sagt, er hat da Interesse als Werbepartner, und die werden dann das erste Mal in Schwarz als mit ihrem Banner auftauchen. Und das ist wirklich ein Novum, auf das ich da auch sehr stolz bin, weil man dann wirklich mal außerhalb unseres Kegelkosmos jemand für den Sport begeistern konnten, da was zu tun.
Und neben Gold, Bronze und Silbermedaillen gibt es dann auch einen Topf.
Ein Chicken Wing, ja, genau. Oder genau. Wir machen einen Sachpreis dafür, Gold, ja, genau.
Ein Sachpreis. Ja, genau. Ja, also Eigentlich ja ein Riesending. Wie ja. ist dir das gelungen? Wir kommen gleich nochmal zu Axe und Albon zurück, aber natürlich KFC, Werbebanner auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ist schon.
Das war letztendlich
nicht, ein persönlicher, nicht ohne, würde ich jetzt richtig. Mal sagen.
Es war ein persönlicher Kontakt, den ich dort hatte und wo ich dann einfach auch offen im Gespräch das mal angesprochen habe. Und am Ende ist es auch so, dass die Franchise-Nehmer, was er ja ist, die haben in ihren Franchise-Verträgen auch eine Klausel drin, dass die einen gewissen Umsatzanteil in Marketing und Sponsoring stecken sollen. Und daraufhin ist das entstanden, dass er sagt, ja, ich mache da was und ich finde das gut, was da passiert. Ich unterstütze das. Dann haben wir einen Zweijahresvertrag am Ende sogar gemacht, der uns dann eine relativ hohe Planungssicherheit erstmal gibt, quasi zwei Weltmeisterschaften damit zu unterstützen. Und ich finde, das ist ein Riesending. Und mit dem Wissen, was ich da habe, wie das vielleicht da in dem Franchise-System da ein Stück weit funktioniert, will ich da auch noch ein bisschen auf Tour gehen. Du musst natürlich dann jetzt auch immer schauen, das haben wir ja bei den Kegelbahnbauern auch. Die Verträge sind schon auch so, dass, ich sage jetzt mal, wenn jetzt Albon Champions League ist, dass ich da jetzt nicht noch einen zweiten nehmen kann, der dasselbe macht, oder bei den Schiedsrichtertrikots ist das ja auch klar getrennt. Das sind dann nicht zweimal ein Kegelbahnbauer auf demselben Trikot. Also das musst du schon ein Stück weit dann auch exklusiv betrachten, aber uns fällt dann schon immer noch was ein, wo wir die Werbung vielleicht dann hinpacken, wenn wir jemanden finden.
Ich wollte nämlich sagen, es gibt ja auch noch andere Bahnbauer. Täuscht mein Eindruck oder sind die Gespräche eigentlich immer ganz, ganz leicht, weil irgendwie jeder Kegelbahnbauer ja da im besten Umfeld Werbung kriegt?
Das mag vielleicht so scheinen, aber es macht ja nicht erstmal, also wenn du niemanden fragst, kriegst du natürlich nichts. Es kommt niemand und sagt, ach hier, ich wollte immer schon mal die NBC sponsern, hier hast du 5.000 Euro, das wird nicht passieren, du musst die Leute ansprechen, musst halt ein Stück weit auch eine Idee verkaufen oder zumindest sagen, das ist dein Platz. Also gerade das Thema Albon Champions League war schon was, wo der Frank Albon gesagt hat, ja, das ist mal was Neues, das klingt für mich interessant und da packen wir mal die Namensrechte da oben rauf. Da muss ich fairerweise auch dazu sagen, da hat mich schon auch ein Stück weit der DKBC, die Idee hat mir dort sehr gut gefallen, weil die waren ja auch da die Ersten, die das mit Pauli und mit der Firma Waldhauer gemacht haben. Und da sage ich, warum soll das nicht international genauso funktionieren? Die Champions League hat ja einen Klang, damit kann jeder was anfangen, der sich mit Sport beschäftigt. Und in dem Zuge war das dann relativ einfach, aber du musst natürlich erstmal die Leute finden und die dann ansprechen.
Pauli sponsert den DKBC-Pokal und Waldauer natürlich die erste Bundesliga oder die Bundesligen im DKBC. Was ich mich immer frage bei solchen Geschichten, wenn es in die Gespräche geht, in die Verhandlungen geht, wie legst du oder wie legt ihr als Präsidium einen Wert fest, der jetzt die Champions League, die Namensrechte zum Beispiel, kostet? Das gab es ja vorher noch nie, also da könnt ihr euch nicht irgendwo orientieren oder sagen, wir packen nochmal 10% drauf. Wie seid ihr daran gegangen, um mit den Sponsoren da entsprechend dann auch eine Summe auszuhandeln?
Das war ein bisschen wie auf dem Bazar. In Anführungszeichen. Also wir hatten schon eine Vorstellung von einer Zahl. Das war dann auch überraschenderweise so, dass das auch durchholbar war. Also das war auch dann bei den Sponsoren auf der anderen Seite jetzt auch keine Übergröße. Da fragst du dich dann immer, hätte man vielleicht ein bisschen höher einsteigen können. Ich sage aber, ich bin zufrieden mit den Summen, die wir dort ausgehandelt haben. Und jetzt haben wir da erstmal eine Vertragslaufzeit. Und wenn sich das so gut gestaltet, dann ist es natürlich für uns am Ende immer eine Möglichkeit, nach 2 oder 3 Jahren, wenn die Verträge auslaufen, auch mal eine andere Summe dort zu vereinbaren. Aber am Ende waren die Gespräche so, passt auf, wir stellen uns das vor, das sollte dort kommen. Und daraufhin sind wir dann auch relativ schnell immer einig geworden.
Um welche Summen geht es denn bei den Sponsoren?
Na gut, das kann ich schon sagen. Also wir haben bei der Firma Arx für 3 Jahre 10.000 Euro ausgemacht. Wobei man da dazu sagen muss, davon müssen wir auch noch ein paar neue Schiedsrichtertrikots machen. Was wir beim Pauli nicht hatten, deswegen ist die Summe beim Pauli ein Stück weit niedriger. Aber auch 3 Jahre Laufzeit. KFC sind für 2 Jahre 14.000 Euro. Und bei der Firma Alborn sind es auf 3 Jahre auch 10.000 Euro. Und ja, die Summen sind in dem Sinne bekannt, beziehungsweise sind dann auch den Nationen bekannt, weil die bei der Konferenz ja auch im Finanzplan beziehungsweise in unserem Jahresabschluss stehen. Und da müssen wir an der Stelle dann auch keine Geheimnisse darum machen.
Was passiert mit den Sponsorengeldern?
Ja, wir haben eine Idee. Das müssen natürlich die Länder auch bei der Konferenz noch absegnen, weil das ja dann Ausgaben sind, die über das normale Maß hinausgehen, die wir nicht alleine als Präsidium entscheiden können. Aber wir werden es so machen, dass ein Teil der Einnahmen, das sind rund 11.000 Euro, in das Champions League Final vorgepackt werden, um dort die Clubs finanziell zu unterstützen, die auch den höchsten finanziellen Aufwand haben, weil sie natürlich die meisten Spiele und auch jetzt gerade nach Bosnien-Herzegowina auch hohe Anreisekosten haben. Da geht ein Teil hin. Und ein Teil geht ins Jugendcamp. Da steigen auch jedes Jahr die Kosten. Da werden wir den Zuschuss der NBC für das Jugendcamp erhöhen. Und noch ein relativ großer Teil, fast 16.000 Euro, gehen in die EM, WM, U15, U19, U23, wo wir dort quasi auch den Ländern einen Zuschuss für ihre laufenden Kosten, Reisekosten, Übernachtungskosten etc. bezahlen werden. Und das ist das erste Mal, dass es sowas in dieser Größenordnung auch gibt, dass wir dann das auch ausschütten.
Es gibt vermutlich nicht viele Sportarten, in der ein Betreuer des Titelfavoriten das Preisgeld des Wettbewerbs aushandelt. Aber ja, gut.
Weiß ich nicht, der Herr Watzke macht so, das gleich. Dortmund hat es bestimmt auch gemacht, Herr Watzke.
Ja, aber gut, die Sponsorengelder. Aber ja, ist richtig. Und letztendlich geht es ja darum, auch nach vorne zu kommen. Und wie du ja gesagt hast, es kommt auch anderen zugute. Das Jugendcamp war ja ein Thema, das Tim Prachtl auch in seinem Podcast aufgegriffen hat. Und auch mal etwas, was jetzt nicht nur für den Spitzensport, nicht nur für Teilnehmer von Weltmeisterschaften oder Clubpokalen zur Verfügung steht, sondern auch das Jugendcamp. Wie ist da der Stand? Wie geht es da in den nächsten Jahren weiter? Was habt ihr da vor bei den Jugendcamp?
Ja, wir hatten jetzt diese Woche Präsidiumssitzung. Wir hatten 4 Bewerbungen für das Jugendcamp für 26. Das ist ja immer in der ersten, zweiten Augustwoche 6 Tage. Wir haben da ein Gesamtbudget pro Teilnehmer von 400 Euro. Das haben wir, wie gesagt, um 100 Euro erhöht. Und da muss man ja auch mittlerweile sagen, dass das noch zu wenig ist, um das auch wirklich in allen Ländern ja auch machen zu können für den Preis. Das wird dieses Jahr dadurch in Apatin sein, in Serbien. Weil es gab von den 4 Bewerbungen 2, die finanziell in unserem Budget lagen, 2, die darüber hinaus waren, wo wir es dann leider auch nicht nutzen können. Und daher ist auch die Aufgabe für die kommenden Jahre da, ja, mehr Gelder zu bekommen, um das dann zum Beispiel auch mal in Deutschland, Österreich oder Slowenien durchführen zu können, wo wir allein durch die Übernachtungskosten natürlich viel höher liegen und das aktuell für uns erstmal nicht bezahlbar ist. Oder wir natürlich dann den Eigenbeitrag, den die Länder für ihre Jugendlichen, die sie dorthin schicken, bezahlen müssen, den müssten wir dann einfach erhöhen. Das wollen wir aber Stand jetzt auch nicht. Wir haben dort noch einen Weg, den probieren wir gerade. Da ist dann jetzt kommende Woche Abgabeschluss. Es gibt ja bei der EU Förderprogramme im Rahmen des sogenannten Erasmus-Programms für Jugendförderung. Und dort werden wir einen Antrag stellen als NBC, um für 3 Jahre genau dieses Jugendcamp gefördert zu bekommen. Ich weiß, das haben manche Länder, Ungarn, Kroatien, Österreich, hatten das schon mal gemacht für ihre eigenen Länder, haben da teilweise auch Zuschüsse bekommen. Und deswegen wollen wir das als NBC probieren, um dann mit diesen Zuschussgeldern ganz andere Möglichkeiten zu haben für dieses Jugendcamp, um das dann vielleicht auch größer aufzuziehen und noch finanziell attraktiver zu machen, damit noch mehr dann dran teilnehmen.
Vielleicht magst du abschließend noch sagen, wann man sich anmelden, bewerben kann, dass man auch als Jugendlicher dabei sein wird.
Ja, also entweder morgen schon oder am Dienstag gehen die Einladungen offiziell raus. Wie gesagt, wir haben ja diese Woche erst den Austragungsort festgelegt. Und dann gehen die Einladungen an die Mitgliedsländer, also an die einzelnen Nationen, die in der NBC auch Mitglied sind. Und über die Länder kann dann die Bewerbung oder die Anmeldung für das Jugendcamp erfolgen. Also es muss letztendlich immer, jetzt mal, wenn aus Deutschland jemand dabei sein möchte, muss es erstmal über den DKBC laufen und der meldet dann seine Sportler für das Jugendcamp.
Okay, wir nehmen am Sonntag, 1. März auf. Wenn die Episode rauskommt, dürfte das Ganze schon über die Bühne sein. Also einfach mal gucken, schlau machen und die Augen offen halten, wer sich bewerben möchte oder jemanden kennt, der da ganz gut aufgehoben ist, dann machen, weil ich glaube, das ist eine tolle Geschichte, die man nutzen und auch unterstützen sollte. Im Vorfeld war es dir wichtig, dass wir über die Aussagen oder Aussagen aus dem Gespräch von Lothar Müller und mir mal sprechen. Wir haben im Bereich DKBC-Präsident auch über NBC gesprochen, über die ja in seinen Augen hohe Belastung. Er hat gesagt, du seist ein aufstrebender Funktionär, der ja die Nationen hinter sich haben müsse, um dann eben auch Veränderungen zu bewirken. Ist die Beschreibung deiner Person und die Aufgaben passend?
Ist ja die Frage, ob man aufstrebenden Funktionär dort versteht. Genau der Punkt, du musst die Länder hinter dir haben. Als NBC-Präsidium haben wir in der Konferenz 2 Stimmen und im Optimalfall sitzen dann 16, 17 Nationen dir gegenüber. Und das heißt, mit den 2 Stimmen kannst du allein natürlich wenig anfangen oder dann auch beschlossen. Und von daher geht es schon darum, die Länder hinter einem zu haben und dann Mehrheiten zu organisieren, was wir ja am Anfang besprochen haben.
Seine Kritik oder ein Punkt, in dem er auf den er im Podcast auch eingegangen ist, ist die in seinen Augen zu hohe Belastung, wegen der man den Rhythmus der Welt- und Europameisterschaften ja mal anpassen könnte. Es gab da wohl auch Anträge, die das gefordert haben, die das vorgeschlagen haben. Man müsste eine Pause einbauen, damit man ein Jahr gar nichts ist. Hat die NBC die Nationen, die dafür gefördert werden, für Europa- und Weltmeisterschaften, da jetzt auch ein kleines Geschenk gemacht?
Was heißt Geschenk? Am Ende war das eine eindeutige Mehrheitsentscheidung. Das ist ja jetzt nicht erst in Ungarn bei der letzten Konferenz bestätigt worden. Das ist ja schon vorher mal festgelegt worden. Und ich glaube, es gab maximal eine Enthaltung oder eine Gegenstimme bei dem Thema. Sonst war das immer nahezu einstimmig. Von daher ist es ja von allen erstmal getragen worden an der Stelle. Und wenn man jetzt sich das im Detail anguckt, ist einfach jedes Jahr im Mai, Juni ein internationaler Höhepunkt. Und, das ist ja viele Jahre schon so, muss man ja fairerweise auch mal dazu sagen. Ja? Also spätestens mit Einführung dieser Einzelweltmeisterschaft vor, die erste war 2006, ich glaube 2006. Seitdem ist das auch so. Und wir haben ja daran jetzt nichts weiter geändert, außer dass das eine Europameisterschaft ist und im Wechsel dann das mit einer Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Das ist natürlich auch ein Zugeständnis an das ein oder andere Land, die dort eine andere Förderung bekommen. Aber für die anderen Länder, die keine Förderung bekommen, ändert sich dadurch nichts. Ja, das ist jetzt dieser eine Aspekt. Und das zweite ist mit der Belastung. Als Trainer sehe ich das schon auch. Dass natürlich, wenn du jedes Jahr einen Höhepunkt hast, dass das eine Herausforderung ist. Aber da geht es natürlich auch darum, dann die Belastung auch so zu steuern und zu sagen, bei einer Mannschafts-WM ist das vielleicht mein Höhepunkt, dort brauche ich 8, 9 Leute. Und bei einer Einzel-WM, je nachdem, was ich für eine Platzierung habe, ich natürlich auch maximal 6 Leute. Und bei einer Europameisterschaft ist das ähnlich. Und dann auch zu sagen, wen schicke ich dorthin? Schicke ich da immer, gerade bei Einzel, nehme ich alle Plätze oder gebe ich dort vielleicht auch mal Jüngeren eine Chance, die vielleicht bei der Mannschaftsweltmeisterschaft das Jahr davor nicht dabei waren. Bei der Konferenz jetzt in Ungarn gab es da nochmal einen Antrag dagegen. Der war unbestimmt eingereicht worden. Das heißt, der war dann auch gegen den Antrag der NBC, den wir im Vorfeld auch besprochen hatten. Und ist dann am Ende auch klar abgelehnt worden, der einen anderen Rhythmus hätte vorgesehen. Ich glaube, hätte man den Antrag, der da aus Deutschland kam, im Vorfeld besprochen, hätte da auch eine andere Entscheidung stehen können. Aber so war das dann klar, dass der dann auch abgelehnt wurde.
Also hätte man davor vielleicht mit den anderen Nationen sprechen sollen, das verstehe ich das.
Absolut, absolut. Also das ist ja auch ein Credo, was ich dort habe am Ende. Wenn jemand dort eine Idee hat, die sich das A nicht anhören und B, wenn das der Wille oder die Idee der Mehrheit dann auch nicht umzusetzen, weil das habe ich ja gesagt, die NBC ist ja nicht für sich da. Und wenn sich jetzt auch mal größere Nationen zusammentun und sagen, aufgrund der Belastung, die wir im Clubbereich haben und auch für die Nationalmannschaften, wir müssen uns was überlegen, dann werden wir die Letzten sein, die sagen, nee. Also das ist immer, für was ich dort auch werbe und was ich jetzt auch mit dem Lothar auch schon besprochen habe, das muss dann auch aus den Ländern heraus von sich ein Stück weit kommen. Und wenn er da noch andere sich vereint, dann werden wir da auf jeden Fall auch ins Gespräch gehen und auch Themen dann dort umsetzen.
Gespräch ist ein guter Stichpunkt. Er meinte im Gespräch mit mir, dass es keine Redebereitschaft gäbe, dass ihr auch, du und er, in Zerbst leider wenig darüber sprechen würden, was der NBC oder was den DKBC, was ihn bewegt, was gut tun würde, was den Kegelsport voranbringt. Wie siehst du die Punkte, dass man offensichtlich, oder so sagt das ja, mit euch wenig bis gar nicht reden könne?
Das sehe ich schon ein Stück weit anders. Erstens sehen wir uns jede Woche zum Spiel und auch so. Und da gibt es immer die Möglichkeit zu sprechen. Man muss ja nicht sich immer gleich eine Stunde, zwei Stunden dort irgendwo einschließen. Aber man kann vieles auch mal bei einer Tasse Kaffee besprechen, um mal auf eine Idee oder mal zu einem kleineren Thema oder einem Teilbereich mal zu diskutieren. Und ansonsten glaube ich, ich sitze ganz viel im Auto, beruflich bedingt, familiär bedingt. Und wenn ich im Auto sitze, habe ich durchaus auch mal Stundenzeit zu sprechen. Von daher, da ist jeder gerne eingeladen, mich anrufen, der da irgendwas loswerden will. Und das kann jeder bei mir platzieren. Da mache ich auch keinen Unterschied. Da bin ich jetzt, ja, wer Ideen hat, der soll sich einfach melden. Ja. Das sehe ich auch ein Stück weit seine Verantwortung oder sein Thema oder jetzt auch mal den DKBC. Das muss ja nicht der Präsident in erster Linie sein. Deswegen sage ich, wer Themen hat, die haben eigentlich alle meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse. Da muss ich jederzeit melden. Und wie gesagt, wir sehen uns oft genug ins Herbst, um zu sprechen.
Ein letzter Punkt noch zu dem Themenkomplex. Du hast es auch anfangs gesagt, du möchtest die Attraktivität des Sports verbessern. Und da finde ich, hat er auch einen Punkt, und ich habe auch mit anderen darüber gesprochen, man hätte bei der Europameisterschaft, und das ist ja eine Team-EM, auch mal was ausprobieren können, um attraktiver zu werden für die Medien. Ich gehe davon aus, dass auch du das mitbekommen hast oder gehört hast, dass unser Sport ja ein bisschen lang ist für gar großes Fernsehen, dass es einfach eine lange Distanzen sind, trotz der Verkürzung auf 120 Wurf. Wäre das nicht die Chance gewesen, mal was zu probieren? Man muss ja das nicht abschaffen oder in 2 Jahren erst machen, aber da mal was zu verändern. Oder Vierermannschaften, das waren ja auch Vorschläge, die im Raum stehen, für Ideen zu sagen, man verkürzt es, man macht es schneller, man wählt einen anderen Modus, nicht immer nur Mann gegen Mann, sondern vielleicht einfach auch jeder Spieler gegen jeden.
Ja, also diese Version, die kenne ich, auch diese mit den Vierermannschaften, da kenne ich auch ein Schema dazu, mal ausgearbeitet wurde. Also habe ich mehrere Themen oder Gedanken dazu. Das eine ist, es ist mir jetzt ja Olympia wieder bewusst geworden, so ein Curling-Spiel geht, glaube ich, auch 3 Stunden. Und da hat sich mittlerweile ein Hype teilweise drum entwickelt. Ist Curling jetzt spannender als Kegeln? Das kann man durchaus, glaube ich, mal hinterfragen, und es dauert genauso lang. Und die haben das aber geschafft, zumindest dabei zu sein, das auch seit vielen Jahren und nicht nur als einmalige Demonstrationssport. Ob es unbedingt immer die Länge ist, ist das eine. Der zweite Punkt aber auch die Diskussion damals in Deutschland, 120 zu gehen, diese Verkürzung, da bist du ja quasi ans Kreuz genagelt worden. Und jetzt müsste auch von der Wurfdistanz sicherlich runtergehen. Also ich bin da schon dabei. Wenn man Bowling als Vergleich nimmt, du brauchst kurze Sequenzen. Und das ist natürlich ein viel, viel einfacher zu vermarkten als ein 3,5-4-Stunden-Spiel. Wir wollen jetzt, wenn wir das schaffen, bei den World Games dabei zu sein, wird Sprint und Tandem-Mix geben, weil das einfach ein Wettbewerb sind. Das ist sicherlich für ein Fernsehen oder für jemand Außenstehendes die attraktivste Möglichkeit. Bei allem anderen, da bin ich jetzt pragmatisch, sehe ich keine Mehrheiten. Beziehungsweise sehe ich auch noch nicht die überzeugende Idee, wie man das macht. Mit den vielen, das könnte vielleicht ein Ansatz sein, weil du damit natürlich auch den mittleren und kleineren die Chance gibst, konkurrenzfähiger zu sein, weil die einfach nicht so ein großes Spielermaterial brauchen. Über sowas kann man sicherlich nachdenken. Fehlt mir aber auch noch das konkrete Konzept oder auch mal die Idee, dass jemand sagt, okay, hier ist es, genau so machen wir es. Und dann gehen wir in die Diskussion mit den Ländern. Die Europameisterschaft ist ja sicherlich vom Termin her jetzt erstmal fest, aber wie wir die durchführen, die ist nie in Stein gemeißelt. Ja, das kann man sicherlich nicht jetzt fürs nächste Jahr ändern, aber mal 2 Jahre im Voraus wird es nie ein Problem sein, da mal was anzupassen.
Wie arbeitet ihr als Präsidium? Wie sieht so ein klassischer Monat bei euch aus?
Das ist unspektakulär. Wir haben einmal im Monat Präsidiumssitzung online.
Ich wollte gerade sagen, dass ihr hoffentlich regelmäßig...
Ja. Also einmal im Monat, richtig, einmal im Monat ist bei uns das Turnus, dass wir eine Präsenzsitzung, also eine Online-Sitzung haben, die an der Kamera sehen. Und ansonsten ist die Wettbewerbe, also wenn wir jetzt gerade mal die Europacup-Woche haben oder dann die Weltmeisterschaftswochen, dann sind das die Wochen, die wir uns auch sehen. Jetzt haben wir uns auch für Schwarz schon einen Sitzungstermin ausgesucht, wo man dann natürlich dann auch mal Diskussionen machen kann, was du in der Kamera so nicht so dargestellt bekommst. Also der normale Ablauf ist viel operativ im Jahr während der Saison. Und dann treffen wir uns außerhalb der Saison auch Präsenz, um dann auch mal umfangreichere Themen zu besprechen. Da waren wir letztes Jahr in München, haben wir uns mal 1,5 Tage weggeschlossen.
Und wenn ihr euch 1,5 Tage einschließt, worüber sprecht ihr dann?
Letztes Jahr in München ist zum Beispiel dieses ganze Konzept, wie wir da vorgehen wollen, haben wir da vieles besprochen und zu Papier gebracht, haben auch noch ein, zwei was wir im Wettbewerbsbereich ändern wollen. Da will ich aber jetzt mal noch nicht zu weit vorgreifen, weil das sind wir noch viel so in der Abstimmung. Also Richtung Champions League hätten wir mal noch eine Idee. Das will ich jetzt sehen, dass wir das dieses Jahr bei uns nochmal auf die Tagesordnung packen, um da was zu verändern. Ging auch um die jetzt letztes Jahr natürlich um die Neubesetzung der ganzen Kommissionen nach der Wahl. Da haben wir vieles überarbeitet und noch neu strukturiert. Ja, müssen wir ein bisschen mal an der Satzung arbeiten. Also da kommen dann auch manchmal ganz trockene Themen, die dann einfach mal auch gemacht werden müssen.
Also lohnt sich jetzt meine Nachfrage nicht, wie weit du auf dem Weg bist. Das war ja auch ein Punkt aus der letzten Episode, dass die Champions League zum Premium-Produkt werden soll. Welche Punkte da noch neben Namenssponsor auf der Liste stehen und wie weit du da bist, lohnt sich die Frage?
Die Idee ist schon noch da, dass du sagst, du hast halt ein Premium-Produkt. Und wir sehen sie, also aus Zerbst kann ich es ja dann immer auch ein Stück weit aus nächster Nähe berichten. Vieles ist das, was auch das Publikum anzieht. Und da ist dann auch bei uns wieder die Hütte voll, was du in der Bundesliga nicht mehr so schaffst. Und das ist ja bei den anderen Clubs ähnlich. Das heißt, am Ende irgendwie eine übergeordnete internationale Liga, wo du halt nur Top-Spiele noch hast, das wäre schon mal meine Idee und mein Wunsch. Im Fußball scheitert die Superliga immer, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und die Gründe gibt es beim Kegeln genauso, weil du degradierst dann ein Stück weit die nationalen Ligen natürlich ab. Und da geht auch ein Stück weit Tradition verloren. Der Punkt, den gewichte ich da auch schon sehr hoch. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn wir irgendwas schaffen wollen, musst du irgendwas bestellen, was jemanden interessiert, der übers Kegeln hinausgeht. Und die Hoffnung habe ich noch nicht ganz aufgegeben, dass wir das schaffen. Du musst aber alle hinter dich bringen. Und es gibt auch ganz viele bei uns, die auch für mich aus nachvollziehbaren Gründen sagen, die Champions League ist mit viel, viel Aufwand verbunden. Die mehreren Spieltage. Wir wollen lieber nur Europapokal, NBC-Pokal, Weltpokal spielen. Da fahren wir hin, da treffen wir viele Leute. Das ist untereinander eine ganz tolle Veranstaltung. Und es ist halt nur eine Woche. Ja. Und auch diesen Aspekt musst du halt in unserer Sportart, wo das jeder nur als Hobby und als Ehrenamt macht, immer mit berücksichtigen. Vor allen Dingen dann, wenn du für den Aufwand keinen finanziellen Ausgleich bezahlen kannst. Und da ist auch das, was wir das Final Four in der Champions League machen, nur ein kleiner Baustein, aber noch nicht der, der das Gesamte irgendwo kombiniert.
Wie gehst du vor, wenn du dann für solche Ideen, Themen, Ziele, die du hast, Mehrheiten suchen musst? Telefonierst du dann alle Nationen ab? Gibt es dann an anderer Stelle nochmal ein Entgegenkommen bei deren Anträgen? Also,
ja, so funktioniert der Demokratie oder so funktionieren auch Kompromisse. Der Vorteil ist natürlich, dass wir im Präsidium bei der NBC relativ viele Nationen schon vereinen. Du hast den ungarischen Präsidenten drin, du hast die serbische Vizepräsidentin drin, du hast jetzt allerdings, weil der Zoran Jagic, der bei uns Sportdirektor ist, der ist jetzt der neue kroatische Verbandspräsident, bist du natürlich schon relativ weit vertreten, was mal diese Mehrheitsfindung betrifft. Aus einer Verbundenheit habe ich mit dem Andreas Lepsi in Österreich noch einen guten Draht, der dort Vizepräsident ist. Der Weg nach Deutschland ist natürlich, das gehört auch dazu. Und dann teilen wir uns das auch ein Stück weit im Präsidium auf, wer spricht mit welcher Nation, wer hat da auch einen guten Draht. Und über den Weg versuchen wir natürlich mit allen zu sprechen, die Ideen abzustimmen und dann auch die Mehrheiten dort zu finden.
Jetzt haben wir über vieles gesprochen, das eher jetzt nicht die oberen 5000 betrifft, aber den Spitzensport. Da geht es um Weltmeisterschaft, um Europameisterschaft, Champions League, um Preisgelder für Gewinnerinnen und Gewinner. Was sind deine Ziele für die Basis? Natürlich mehr Sichtbarkeit, mehr Präsenz in Medien hilft auch der Basis, hilft auch dort, um Nachwuchs reinzubringen. Aber gibt es Gedanken, Ideen, die auch mal um die eben nicht Bundesliga und international spielen gehen?
Ja. Naja, man muss das natürlich sehr unterscheiden, weil das ja auch in jedem Land ganz andere Basis ist. Also wenn ich jetzt mal Deutschland als größtes Mitgliedsland nehme, was vielleicht am besten auch mit strukturiert ist bis in die Jugend und da ja auch Seniorenspielbetrieb gibt, sind ja Themen, die hast du in manchen Ländern gar nicht, weil die sind froh, wenn sie 200, 300 Mitglieder haben, wenn ich jetzt vielleicht mal nach Estland oder auch mal selbst nach Rumänien schaue, die große Kegelnationen waren, aber die immer viel weniger Mitglieder mittlerweile haben. Als NBC, glaube ich, können wir an vielen Stellen dort nur Unterstützung bieten. Wenn ich jetzt mal das Jugendcamp nehme, da geht es natürlich auch darum, dass die jungen Leute und Trainer sich über Ländergrenzen hinaus vernetzen und dann auch von Erfahrungen teilen, die jetzt auch ein anderes Land vielleicht schon mal macht. Serbien ist da natürlich viele Jahre dabei und die haben eine goldene Generation an Keglern herausgebracht. Also die können da in der Nachwuchsarbeit nicht so viel falsch gemacht haben. Und wenn man sich da mit jemandem ist das schon mal ein Schritt und wir wollen da die Basis legen. Ein zweites ist vielleicht auch da die internationale Trainerausbildung. Die internationale Trainerausbildung organisiert in erster Linie natürlich für Länder, die selber gar keine Trainerausbildung haben, weil sie da vielleicht kein Personal haben oder auch keine Strukturen dafür geschaffen sind. Da haben wir in Italien und in Polen so eine Trainerausbildung gemacht, was denen halt sehr viel hilft, um auch das Know-how aufzubauen. Und damit gehen wir schon ein Stück weit in die Basisarbeit rein, können aber ja in die Länder dort nicht reinregieren, wie das dort funktioniert. Ich glaube, das A und O ist an vielen Stellen die Jugendarbeit und auch die Ausbildung. Deswegen sind Jugendcamp und so diese Trainerausbildung schon aus meiner Sicht zwei wichtige Themen, wo wir dort unterstützen können.
Ihr könnt natürlich auch vermitteln, ihr könnt natürlich auch sichtbar machen, was in anderen Nationen gut läuft. Was sind Punkte, die du bei anderen Nationen siehst, die deiner Meinung nach gut laufen und vielleicht jetzt gerade auf Deutschland bezogen eben nicht so erfolgreich sind, wo wir noch Nachholbedarf haben?
Gut, ich bin ja jetzt in Deutschland beim DKBC in Rolle. Das ist eine gute Frage, wo du mich natürlich auch aufs Glatteis führen kannst an der Stelle. Ich will da auch nicht oberschlau daherreden. Das muss der DKBC am Ende auch ein Stück weit für sich selber sehen, was dann andere Länder dort machen. Das A und O ist eine klare Spur und auch immer zu sagen, wer macht was. Eine gute Trainerausbildung zu haben, die dann auch in die Basis runtergeht. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Wobei man natürlich dann auch sich immer Punkte auch findet, die man wahrscheinlich besser machen kann. Das sind auch die anderen Länder nicht schlecht. Also ich weiß zum Beispiel auch aus Serbien, Österreich und auch aus Ungarn, dass die höchste Trainerlizenz nur an einer Universität vergeben wird. Bei uns kannst du sicherlich auch deinen Sport machen, aber fürs Kegeln ist dann irgendwo bei der A-Lizenz vorbei und die Ausbildung macht ja der DKB selber. Das heißt, du bist in deinem eigenen Kosmos und gehst dann wenig über deine eigene Sportart hinaus. Das ist leider noch was, was man in Deutschland noch besser machen könnte in der eigenen Sportart. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch mal schauen, was kostet das Ganze dann. Ja, auch ein Referent kommt natürlich nicht umsonst, nur weil er es mag.
Ich denke, das ist ein guter Impuls, auch zu sagen, okay, über den Tellerrand hinausschauen, so wie du es ja vielleicht auch mit Curling oder Volleyball machst. Tellerrand und damit meine ich ja, Europa genau. bzw. unseren Kontinent. Wir hatten im ersten Podcastgespräch das Thema Brief aus Indien. Was ist daraus geworden?
Leider gar nichts. Also das war nach diesem ersten Brief, danach stillschweigt der See auf alle Kontaktversuche, die wir da noch gemacht haben. Da kam leider nichts. Wir hatten dann, letztes Jahr im Sommer war das, glaube ich, ja, gab es die Anfrage aus Brasilien. Die spielen ja schon oder sind ja Kegler, bloß in der anderen Sektion. Und die hatten Interesse am Klassik mitzumachen. Das wäre für uns auch eine Riesengeschichte, weil du damit gleich noch einen anderen Kontinent reinbringst. Klappt jetzt leider für Schwarz nicht. Hab da die Abkommen, dass sie nicht nach Österreich kommen. Aber da sind wir dran. Also das ist für uns ein großes Thema, noch mehr Länder und mehr oder überhaupt noch einen zweiten Kontinent erstmal mit ins Klassik reinzubringen, weil es schon auch ein Förderkriterium mittlerweile in vielen Ländern ist. Und wenn man zeitnah zumindest mal einen Trend in diese Richtung schaffen, bekommen die dann teilweise auch wieder Probleme, Fördermittel zu bekommen. Und da müssen wir ja dranbleiben an dem Punkt.
Bei Brasilien geht es aber mutmaßlich um Einzel-WM und nicht um Mannschafts-WM, weil sonst droht ja ein 7:1.
Ja. Wir jetzt den Brasilianern im Kegel zu nahe treten, wenn die aber neu mit Klassik einsteigen, glaube ich, Timo Hoffmann wäre wahrscheinlich als Bundestrainer jetzt oder Cheftrainer der Nationalmannschaft der Männer jetzt nicht so begeistert, wenn es nur ein 7:1 werden würde gegen Brasilien. Ich glaube, da ist eher 8:0 wahrscheinlich noch der Anspruch.
Aber wir sprechen eher von Einzelweltmeisterschaft oder geht es da auch um Teamweltmeisterschaft?
Ja, genau. Ja, ich habe da mit Peter Rüffenach, der auch mal bei dir am Podcast war, das habe ich dann auch mal als Anlass genommen. Die haben wir leider auch aus familiären und finanziellen Gründen, also mehr, dass sie die Zeit nicht finden, die Starter zu schicken oder was, das nicht hinbekommen hätten. Das hat leider auch nicht geklappt. Wäre auch wieder nochmal eine Nation gewesen, die lang nicht dabei war. Und Brasilien wäre sicherlich der Glückstreffer gewesen, wenn die Frau oder vielleicht auch sogar 2:2 geschickt hätten. Das hätte uns, glaube ich, schon sehr geholfen.
Aber da gibt es ja auch noch andere Nationen, Argentinien, Belgien. Also, aber gut, Belgien hilft jetzt nicht mit dem Kontingent, aber bleibt dran. Wäre ja cool. Ich hatte ja im Podcast mit der Schere-Spielerin Maike Killert auch darüber gesprochen, dass das schon was ist, was uns die anderen Sparten voraus haben. Und ich glaube, das wäre mal wieder ein schöner Anreiz und irgendwie mal was Neues.
Also das ist sicherlich so, das haben die uns voraus mit dem zweiten Kontinent oder auch den dritten, weil es gibt ja auch noch das China, Chinesisch-Taiwan, die dort Mitglied sind. Aber die sind dann nur 6 oder 7 Nationen. Wir sind ja wenigstens 18. Ja. Natürlich. Man muss sich darüber nachdenken. Und da bin ich auch froh, dass ich jetzt mittlerweile in dem WNBA-Präsidium mit bin, durch die Position als NBC-Präsident. Man muss, glaube ich, auch schon über die Sektionen hinausschauen. Und ich hoffe, dass dann die anderen Sektionen mich nicht steinigen jetzt nach der Aussage. Aber ich glaube, man muss da ernsthaft drüber nachdenken, ob es noch drei Bahnarten braucht oder ob das der Weg in die oder ob der Weg in die Zukunft nicht sein muss, dass du dich auf einer Bahnart findest und dadurch natürlich auch ein Stück weit größer wirst. Ich hoffe, dass du dann jetzt danach keine bösen Zuschriften kriegst, weil ich glaube, das ist auch noch nicht mehrheitsfähig.
Ich wollte gerade sagen, du musst halt dich dann um die Mehrheiten kümmern. Das ist dann nicht mein Problem. Aber natürlich ist es ein Problem, worüber man nachdenken muss. Die Nachwuchsprobleme sind da, auch in anderen Sektionen und wenn man da in einem Strang zieht. Aber natürlich ist das Thema Infrastruktur da, glaube ich, der größte Punkt, der vielleicht auch der schwierigste beziehungsweise der K.O.-Punkt ist, das Thema Infrastruktur, Bahnenbau. Aber
richtig.
Ja. Funk als der Bahnhersteller, den wir noch nicht im Podcast genannt haben, die sind natürlich auch international unterwegs. Also sie haben vielleicht auch die Infrastruktur, mal in Brasilien eine Classic-Bahn zu errichten, wenn es die nicht sogar schon dort gibt.
Ja. Also das weiß ich nicht. Die Schere oder Bohle sind ja da auch weltweiter. Also in den Gesprächen mit den Bahnbauern kommt das schon. Also es werden ja viele Bahnen dort. Die bauen ja auch in den Benelux-Staaten regelmäßig Kegelbahnen oder Bodenbahnen in dem Moment. Die bauen dort ohne Klassikbahn hin, wenn die dort einer bestellt. In Brasilien, mit Jens Wallraff hatte ich mich da mal drüber unterhalten, ob der jetzt nach Brasilien würde, um dort in 4 Wochen eine Kegelbahn zu bauen. Ja, das ist schon mit viel Aufwand verbunden, aber man muss es halt dann mal starten an der Stelle.
Ne? Wie sieht es mit dem Nachwuchs bei den anderen Nationen aus? Haben die ähnliche Herausforderungen wie wir Deutsche?
Ja, das demografische Thema hast du überall. Und es gibt schon Länder, wo das, glaube ich, mittlerweile, also ich nenne jetzt mal Polen und auch Estland, die ganz stark von den Weltmeisterschaften profitiert haben. Also in Elva und auch in Tarnowo Podgorne. Das sind so Leuchttürme entstanden. In Estland, die haben einen sehr, sehr starken Mitgliederzulauf da in Elva. Und da wächst dann auch wieder was. Also du brauchst natürlich die Initiativen, so wie es das in Deutschland auch gibt. Es gibt ja genug Vereine. Ich bin ja auch aus so einem Verein mal entstanden. Wenn du dann lokal Leute hast, die sich engagieren, dann entsteht immer was. Aber die Voraussetzungen werden natürlich von Jahr zu Jahr erstmal schlechter, weil es einfach weniger Kinder gibt und es auch viele Sachen gibt, die die Kinder ablenken, um zum Sport zu gehen. Da brauche ich ja gar nicht nur über das Thema Social Media sprechen. Aber da, wo du dich engagierst, geht das. Es ist aber natürlich in vielen Ländern wirklich ein Problem.
Diese Leuchttürme brauchen Menschen, die sich engagieren und die sich vor allem bei euch bewerben, dass sie solche Veranstaltungen bekommen. Ich habe jetzt gehört, dass das Champions League-Finale 2027 doch nicht in Bautzen stattfinden kann oder darf. Also, dass es da auch wieder die Suche nach einem neuen Veranstalter gibt. Die Weltmeisterschaften sind jetzt vergeben, aber wie ist so dein Eindruck? Wie ist da die aktuelle Bereitschaft, überhaupt solche Großevents, Champions League, Weltpokal, Europapokal, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft auszurichten?
Also erstaunlich gut mittlerweile wieder. Also ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt so weit in die Zukunft gerade auch die Welt- und Europameisterschaften vergeben konnten. Wir hatten ja bei der letzten Konferenz sogar in Anführungszeichen eine Kampfabstimmung gehabt zwischen Slowenien, die es dann bekommen haben, und unter Hammersbach, die dafür aber dann 2 Jahre weitergerutscht sind. Dadurch sind wir natürlich sehr weit. Frankreich hat sich für eine Weltmeisterschaft beworben, auch den Zuschlag bekommen. Also man sieht, wenn ich jetzt auch mal, Polen hatte ich gerade schon gesagt und auch Estland, das sind Länder dabei, auch wenn es erstmal nur in Anführungszeichen eine Einzelweltmeisterschaft ist, die sonst nicht so vorn dran stehen. Und das ist mir ganz wichtig, weil du da den Sport in diese Länder tragen kannst. Jetzt der Rückzug von Bautzen, das hatte einfach vom Verein her das Thema, dass sie die Förderung nicht bekommen haben, um die Kegelbahn umzubauen. Da sind sie von sich aus auf uns zugekommen, haben zurückgezogen. Ich denke aber, dass wir für 27, zumindest was ich jetzt schon gehört habe, gute Bewerbungen bekommen und da auch einen guten Ersatz finden. Und von daher, das funktioniert aktuell gut, dass wir die Wettbewerbe auch vergeben kriegen.
Wir kommen zum Schluss. Ich habe anfangs gesagt, ich möchte das jetzt regelmäßig machen, halbes Jahr, Jahresrhythmus, je nachdem, was sich bei euch tut. Worüber würdest du denn gerne in der nächsten Episode sprechen? Welches Ziel, welches Projekt möchtest du da umgesetzt, realisiert haben?
Ja, Weltklasse wäre, wenn wir uns über die World Games unterhalten könnten, weil das soll die Entscheidung im April jetzt schon fallen, welche Sportarten dabei sind. Und wenn Kegeln erstmalig zu den World Games 29 fährt, das wäre, glaube ich, schon ein Meilenstein. Das Erasmus-Programm, wenn wir den Zuschlag bekommen, wie gesagt, da ist jetzt diese Woche am 5. März Abgabetermin, da schicken wir unsere Unterlagen. Wenn wir da den Zuschlag bekommen, können wir die komplette Jugendarbeit des Jugendcamp umstricken. Da haben wir dann viel zu tun, sicherlich an der Stelle auch, aber da haben wir dann echt auch mal Mittel, was zu bewegen. Und das wären wirklich zwei Themen, neben vielleicht als drittes, wenn wir es schaffen, die Champions League noch mal ein bisschen umzustrukturieren. Das wären, glaube ich, drei Sachen, über die würde ich mich sehr freuen, wenn wir das alles hätten.
Also zwei Sachen kannst du nicht direkt beeinflussen, das dritte kannst du mitgestalten. Aber alle drei Punkte und mehr, was wir jetzt im Podcast besprochen haben, sollen und ja, werden das Kegeln in irgendeiner Art und Weise auch voranbringen. Vielen Dank für die Einblicke, für deine Zeit. Viel Erfolg bei dem, was auf deiner, auf eurer Agenda steht und vor allem das, was ungeplant auch noch auf euch wartet. Wir hören und sehen uns.
Dankeschön, Sebastian. Dir weiterhin alles Gute für deinen Podcast. Vielen Dank.
Danke.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.